ARD. Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Markus Füchtner. Ein Podcast von MDR Sachsen.
Schön unten. Moment. Ich sehe schon. Nee.
Vielleicht so kann man das nicht machen.
Ich zeige es Ihnen mal.
Genau.
Da gibt es doch hier so eine Naht. So eine.
Ja.
Die muss nach oben
zeigen. Die muss nach oben. Macht man ja eigentlich auch, wenn man es mit irgendeinem Metallding macht.
Ja, also nicht einfach reinlegen und los. Man muss das schön.
Und dann mit viel Gefühl.
Nach viel Gefühl. Halt man die unten fest. Und dann bitte nicht sofort alle Kraft. Dann drückt man kurz. Und nach dem ersten, zweiten Knacken, spätestens nach dem zweiten, hört man auf. Dann nimmt man die Nuss raus. Da hat man keinen Klarschlag in der Hand.
Genau, da ist
kann man hier
die zermahlen.
Die ganze Nuss schön rausnehmen und essen.
Das Essen würde ich gerne noch verschieben. Mit vollem Mund spricht man nicht, hat Mutti immer gesagt. Und gleich gar nicht für die ARD-Audiothek. Zum Hören und immer wieder hören muss es jetzt auch mal richtig losgehen, Herr Füchtner. Ohne Nüsse zwischen den Zähnen.
Ja, klar.
Zum ersten Advent werden heute Nüsse geknackt. Ganz traditionell mit einem Nussknacker, der auch hier auf dem Tisch steht. Mitgebracht von Markus Füchtner, Nussknackerkönig. Der Nussknackerkönig ist zu Gast, der gern Shirts mit diesem Aufdruck trägt. Und das hat auch einen Grund. Und ich fand vorhin, als Sie hier in der Tür standen, Sie haben auch die Statur dafür.
Nussknackerstatur quasi.
Naja, eher Nussknackerkönig. Der Nachfahre des erzgebirgischen Nussknacker-Erfinders, Holzkünstler, Tüftler in achter Generation und vermutlich der einzige Mändelmacher, der Autogramme geben muss. Auch das gibt es nicht so häufig. Der richtige Gast zum ersten Advent. Herzlich willkommen, Markus Füchtner. Schön, dass Sie da sind.
Glück auf. Danke, dass ich da sein darf.
Zum ersten Advent steht dann die Weihnachtsdekoration bei Ihnen ganz privat schon? Ich meine jetzt nicht Werkstatt, nicht Geschäft?
Nee, gar nicht. Also ich bekomme die Frage oft gestellt, na, ihr habt doch bestimmt auch Haufen Weihnachtszeug zu Hause. Ich sage, nee, wir haben wirklich ein paar ausgewählte Stücke.
Ja.
Aber wir haben damit das ganze Jahr zu tun. Wir arbeiten an den Figuren. Wir beschäftigen uns mit denen, mit der ganzen Geschichte um die Figuren. Und wir fertigen die von einem Stück Holz aus dem Schuppen bis zum Einpacken in den Karton, wo wir uns davon auch verabschieden, weil wir eine lange Zeit mit den Figuren verbringen.
Mhm.
Wir sprechen auch mit denen teilweise. Das ist klingt jetzt erstmal ein bisschen schräg, aber ja, das machen wir. Also wir hauchen da so ein Stück Holz ein bisschen eine Seele ein und geben das dann auch gar nicht gerne raus, so ein Stück Holz, weil wir uns damit so lange beschäftigt haben. Aber und das ist so der Grund, dass man zu Hause das nie unbedingt zu Weihnachten vermisst, wenn man das jetzt nicht um sich stehen hat. Aber wir haben ein paar alte Stücke, vor allem ein paar historische Figuren.
Was sind das für welche? Sind das Nussknacker oder sind das auch
das
andere?
Das sind Nussknacker und Räuchermänner. Und noch zwei Nussknacker meiner Kinder, die vor einigen Jahren mal versucht haben zu bemalen. Und das sind so besondere Stücke, die stehen dann zu Hause, ja.
Die Jungs sind noch nicht so alt.
Naja, es wird langsam interessant.
Ja.
Der Kleine ist 11, der Große wird 14.
14.
Und zeigt auch schon Interesse an dem, was ich so mache. Und das gefällt mir sehr.
Ja.
Ja, das ist ja.
Klar, wie gibt man Tradition weiter? Sie sind die achte Generation. Sie mussten das für sich selber ja auch entscheiden.
Ja, das ist ein gutes Thema, so ein Kernthema, was so meine ganze Entwicklung betrifft, was den, also in diesem Berufsfeld. Also ich wurde persönlich ja nirgendwo reingedrängt oder irgendwie gezwungen, das weiterzumachen.
Mhm.
Ich war mir bewusst, ich wäre die achte Generation. Das ist ja schon eine lange Tradition, eine lange Familiengeschichte und mir wurde das so ein bisschen vorgelebt, dass das was Besonderes ist, was wir da haben und dass das auch eigentlich gepflegt werden muss, weitergegeben werden muss, aber mir wurde das nie irgendwie aufgedrängelt oder mir wurde nie gesagt, du musst das machen.
Aber es entsteht natürlich auch so ein Druck erstmal überhaupt, ohne dass das jemand sagt. Oder haben Sie es nicht so empfunden?
Es ist ja so, wenn man in so einem Familienunternehmen aufwächst, dann ist man ständig umgeben von Figuren, von der Arbeit, von den Großeltern, die ja, das war ja ihr Leben. Und in der Werkstatt wurden sämtliche Familienfeiern abgehalten. Mein eigener Schulanfang hat dort stattgefunden in der Malstube. Und man war ständig umgeben von Figuren und das macht schon irgendwas mit ihm. Aber trotzdem war mein Berufswunsch Schornsteinfeger. als ich die Schule beendet hatte. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich fand das irgendwie interessant, den Leuten aufs Dach zu steigen und die Assets zu säubern. Weil Erzgebirge, da sind strenge Winter und der Ofen, da muss lodern. Das muss ordentlich funktionieren. Da habe ich mir gedacht, ich
wäre Schornsteinfeger. Und wer so aufs Dach steigt, der ist natürlich auch irgendwie erstmal der Held. Und
ja, erstmal das.
Männle machen können alle im, im Erzgebirge sozusagen.
Ja, und auch diese dem Essenkehrer werden ja so ein bisschen Sachen nachgesagt. Das bringt dir Glück, wenn du ihn siehst und wenn du ihn berührst, noch mehr. Mhm. Also so ganz verrückte Sachen. Aber mein Onkel fing dann an und mein Vater so ein bisschen, na, warum müssten du Essenkehrer, so ein Quatsch. Fang doch erstmal hier mit an. Mhm. So ein bisschen, du bist in der Familie, du musst nicht groß raus, die Berufsschule ist ein Seifen, überleg dir das nochmal. Also überhaupt nicht irgendwie gezwungen oder so. Und da habe ich gesagt, ja, eigentlich haben sie ja recht. Ist erstmal das Einfachste. Ich habe
das Brett an der dünnen Stelle gebohrt.
Ja, ich habe noch nie eine Bewerbung geschrieben und es waren alles so, naja, Gründe, die dafür sprechen, da erstmal anzufangen. Und wir haben ja im Dorf, im Spielzeugdorf Seifen, nun mal die einzige Schule in der Art, in der man diesen Beruf lernen kann.
Holzspielzeugmacher lernen kann.
Holzspielzeugmacher, ja. Und die Lehre war auch, die war super. Die ging 3 Jahre, von 97 bis 2000.
Die darf man dann aber nicht im elterlichen Betrieb machen, ne?
Doch, darf man.
Doch, darf man.
Man braucht den Ausbildungsbetrieb. Das ist ja so eine Verbundausbildung, heißt das. Man ist zum Teil in der Schule für praktische und theoretische Ausbildung und ein Teil in der Werkstatt. Und das hat immer gewechselt. So, naja, dann schließt man die Lehre ab und macht das dann so ein paar Jahre und hat so Gedanken. Man ist ja Anfang 20 oder so, wenn man dann in den Beruf dann so steckt. Und man hat so Zweifel bekommen. Also ich habe Zweifel bekommen. Dann ging es aufs erste Klassentreffen zum Beispiel. So nach 5 Jahren aus der Schule trifft man sich so und manche hast du gar nicht wiedererkannt und die haben erzählt und ich bin jetzt hier in München und ich habe das und das erlebt. Ich verdiene Geld und was machst denn du? So naja, ich habe es nie aus dem Dorf geschafft. Ich mache noch Holzmännchen. Das war so, wie soll ich sagen, das war uncool damals. Man hat sich ein bisschen geschämt dafür, dass man das halt so macht, wie man es macht und man sich nie getraut hat, wegzugehen oder irgendwie. Also man hat sich so ein bisschen geschämt und man hat das leise gesagt.
Ja. Und was war Ihre Schlussfolgerung?
Die Schlussfolgerung war, zu überlegen, ob es denn wirklich der Beruf fürs Leben ist.
Und was hat Sie denn?
Ich habe viel Zeit in der Werkstatt verbracht. Und auch viel Zeit mit dem Großvater. Und der Großvater, die Werkstatt war sein Leben. Also er kannte kein Wohnzimmer. Die Malstube war sein Wohnzimmer. Hat er alles gemacht. Von früh bis spät. Und ich habe dann auch nach Feierabend mich mal so ein bisschen ausprobiert. Was kann man denn noch machen, außer so diese traditionellen Formen. Man kann ja, alles was rund ist, kann man drechseln. Und man kann ja da wirklich kreativ sein. Und da habe ich mich auch oft auf der Spielwiese ausgetobt, auf der Kreativen. Und er fand es auch cool, was ich mache und hat mir da so ein bisschen was mitgegeben, ohne viel zu sagen. Da saß immer auf seinem Stuhl, hat so in die Wilsbach geguckt. Die Wilsbach ist so ein Ortsteil vom Spielzeugdorf Seifen. Da kannst du bis zu den Tschechen gucken, da hast du am Horizont hast du den Erzgebirgskamm, da steht eine kleine Kirche, da hat er mal gerne hingeguckt. Hat so ein bisschen geredet, hat sein Radio gehört, sein Feierabendbier getrunken. Ne? Das war so eine... So ein Ritual jeden Tag und das hat man so aufgesaugt und so, ja, der Opa eigentlich so simple life, so einfach, ganz einfach zu leben. Und ja, das hat mich dann so ein bisschen bestärkt, das irgendwie so als Vorbild, ihn als Vorbild zu sehen. Und manchmal habe ich ihn auch gefragt, Opa, du bist auch viel alleine hier, oder? Nö, guck dich doch mal um hier. Überall Männeln, überall Figuren, so halbfertige, alte, neue. Wenn die reden können, die können dir Geschichten erzählen und die kann man sich doch vorstellen. Also ich fühle mich ja nie allein oder so. Hat er so mir so versucht drüber zu bringen. Und ja, das war ein Prozess, dass ich für mich gemerkt habe, oh, das ist schon, also irgendwie wäre es schon schade, wenn das irgendwann keiner mehr macht, nach so langer Zeit. Und mein Urgroßvater, der Wilhelm, hat ja die Figur erfunden in schlimmsten Zeiten. Das war 1870. Also muss
warum
man sich vorstellen.
Waren die Zeiten damals schlimm?
Die müssen schlimm gewesen sein. Man hatte nichts. Man hatte, es gab ja noch nicht mal Elektrizität. Es waren hauptberuflich Zimmerleute, die im Sommer auf der Baustelle waren, aber im Winter arbeitslos waren und sich was dazu verdienen mussten, um zu überleben. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, wie das ist, dass man so unter Druck steht, weil man einfach sonst nicht klarkommt. Und unter den Bedingungen, die sie damals hatten, wahrscheinlich hatten sie von der Baustelle Holzabfälle übrig, die sie jetzt nicht in den Ofen gesteckt haben, sondern einfach Nussknacker gebaut haben. Ich sitze ganz oft in meiner Werkstatt und überlege, welcher Impuls muss gekommen sein, um ihm die Idee zu geben, ich baue jetzt Nussknacker.
Der wird ja dann wahrscheinlich auch, es gab ja diese Geschichte von E.T.A. Hoffmann, Mäusekönig.
Ja.
Und
irgendwas muss ihn inspiriert haben.
Wissen Sie, ob er diese Geschichte kannte? Oder
ich kann ihn leider nicht mehr fragen. Also das sind alles nur
Mutmaßungen. Und die haben auch nichts aufgeschrieben dazu?
Nee, gar nichts. Es gibt keine Aufzeichnungen, es gibt auch keine alten Figuren mehr jetzt in der Werkstatt. Wir hatten sowas nicht mehr. Es wurde alles verkauft. Die waren ja arm und die mussten überleben. Darum haben die auch sich nichts für die Nachwelt zurückgelegt, weil die das gar nicht auf dem Schirm hatten, dass es eventuell 150 Jahre später noch gemacht wird und darüber im Radio gesprochen wird. Also völlig verrückt.
Und dass es so ein Ding ist, das ist ja so, also ich bin in der DDR groß geworden, da war ein Nussknacker. Das war ein Schatz. Man hatte, wenn man Glück hatte, hatte man einen. Und wenn man irgendwie zur Oberschicht gehörte, hatte man mehrere. Aber dann, wenn ich in so ein Wohnzimmer kam, habe ich immer gestaunt, boah, die haben drei Nussknacker stehen. Wie haben sie das denn gemacht?
Man durfte die nie anfassen, stimmt's?
Man durfte die nie anfassen. Ich frage mich, darf man mit einem Nussknacker Nüsse knacken?
Na, man muss, na klar, dafür sind sie doch gemacht.
Ja, und die Vorfahren, der Erfinder, ihr Urgroßvater, der hat es nicht so wichtig genommen. Der hat eine Figur gemacht und
verkauft. Richtig, na, was heißt nicht so wichtig? Also die Figuren oder die Designs, die damals gemacht wurden oder die Figuren, die dargestellt wurden, war ja die Obrigkeit. Könige, Soldaten, Polizisten.
Der Nussknackerkönig.
Richtig, ja.
So ein bisschen wie Soldatenkönig. Also naja, die haben ja auch häufig Uniformen. Also wir haben hier einen stehen, einen ziemlich alt aussehenden und einen kleinen Wilhelm dazu, der auch nicht mehr taufrisch aussieht. Aber den kennen Sie wahrscheinlich. Wie alt ist der hier?
Ja, ich wollte eigentlich
der hier so klappert?
Ich wollte eigentlich einen neuen Nussknacker mitbringen, aber das Lager ist gerade leer. Wir müssen nachproduzieren. Die Woche werden das wieder welche fertig. Also musste ich in die Vitrine gehen, in die Ahnengalerie, um einen historischen mitzunehmen. Der ist ungefähr 100 Jahre ist er alt. Einer der ersten roten Könige, den es so gab von uns. Und ja, einfach so, ich habe den mit, weil erstens fühle ich mich da wohler, weil ich kenne ja einen Raum nicht ohne Nussknacker. Also ich bin da jeden Tag in der Werkstatt und da hätte mir jetzt was gefehlt, wenn der nicht da wäre. Und ich glaube, auch für ihn ist es mal cool, sowas zu sehen.
Ja.
So ein Studio.
Ich drehe ihn mal ein bisschen zu mir, der guckt ja mich an. Warum müssen die eigentlich immer so grimmig gucken?
Naja, es war die Obrigkeit und die Obrigkeit war ja streng. Also man wurde ja ausgebeutet und unterdrückt damals und der Wilhelm wollte mit diesen Figuren sich so scherzhaft ein bisschen auflehnen gegen die Obrigkeit. So im Sinne von, jetzt habt ihr auch mal eine Nuss zu knacken und nicht nur das Fußvolk. So symbolisch.
Ja.
Wobei man das damals wahrscheinlich auch gar nicht so durfte oder das war schon, weiß ich nicht, wahrscheinlich ein bisschen auch heimlich oder ich kann mir das jetzt nicht vorstellen. Und vor allen Dingen, wie er das dann gemacht hat, diese Figuren, die ja keiner kannte, weil es gab ja vorher sowas nicht, die versucht hat, an Leute zu verkaufen. Welche Wege hat er denn da gemacht? Oder es gab ja gar keine Möglichkeit, irgendwie Werbung zu machen oder zu sagen, hey, ich mache jetzt Nussknacker, willst du ihn haben oder so. Also,
ja. Was haben die vor den Nussknackern gemacht? Die Werkstatt, die gab es ja schon früher.
Genau, also der Großvater vom Erfinder des Nussknackers hat ja die Firma gegründet.
Der Großvater vom Erfinder, das ist dann der Urgroßvater.
Richtig, der Gotthelf. Der Gotthelf Friedrich Fischner, der um 1786 die Firma gegründet hat. Und damals wurden so Gebrauchsgegenstände, Spielzeuge hergestellt, die auch schon auf dem Striezelmarkt angeboten wurden. Die sind zu dritt, oder war es zu viert? Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Ich glaube zu viert. Mit der Schubkarre von Seifen nach Dresden gezogen, um 1809 war das.
Ja.
Um ihre Waren anzubieten.
Mit der Schubkarre von Seifen braucht man
lange. Es gab ja auch noch keine, Bundesstraßen oder so. Also es war ja nur.
Macht es vielleicht leichter.
Ja.
Musst du nicht auf LKWs aufpassen.
Aber ja, aber es macht es auch weiter, denke ich.
Es macht es auch weiter, aber ja, jedenfalls brauchte man einen halben Tag bestimmt.
Ich weiß es nicht mehr, aber wahrscheinlich auch länger und man hat auch hier und da mal eine Rast gemacht.
Ja, ja.
Jedenfalls sind die hier angekommen und mussten sich ja erstmal die Genehmigung erkämpfen, ihre Waren verkaufen zu dürfen. Das war ja was völlig Neues.
Ach so.
Und dann wurde
auf dem Straßenmarkt wurden ja, Lebensmittel verkauft.
Genau. Hm. Und dann wurde aber die Genehmigung erteilt, 2 Sonnen lang ihre Waren anzubieten. Mhm. Und die waren erfolgreich.
2 Sonnen lang heißt 2 Tage.
Ja, wahrscheinlich. Aha. Und die sind zurückgekommen und waren damit erfolgreich. Und das hat sich dann rumgesprochen. Und natürlich hat das dann der ein oder andere auch gemacht, weil es hat sich ja irgendwo gelohnt. Und darum ist jetzt die Hochburg der Holzspielzeugmacher und Kunsthandwerker bei uns im Spielzeugdorf Seifen ist ja nun bekannt. Ne? Mhm.
Und dann hat ihr Urgroßvater den Nussknacker erfunden.
Ja.
Hat er dann auch noch was anderes gemacht? Jetzt machen sie ja nur Nussknacker, bis auf die Neuentwicklung, die ja so eine Kombi zwischen die Räucherrakete, da ist aber auch ein Nussknacker mit drin.
Ja, ja, da kommen wir vielleicht später noch dazu.
Genau, müssen wir unbedingt.
Ich habe übrigens auch eine mit.
Eine Räucherrakete?
Ja, na klar.
Aber hier dürfen wir leider nicht räuchern.
Ja, schade, die Rauchmelder.
Nee, die Rauchmelder.
Können wir nicht machen. Oh, 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 oh. Nee, aber wo waren wir denn jetzt? Sie müssen die Frage nochmal stellen. Ich habe sie vergessen.
Die dann auch noch was anderes gemacht haben, nachdem der Urgroßvater.
Haben sie.
Ich muss immer mitzählen im Kopf.
Ja.
3-mal, das ist der Vater des Vaters ihres Großvaters.
Richtig.
So,
ja.
Um das zu übersetzen.
Also, es wurden auch Räucherfiguren gemacht. Die Räuchermänner, die man heute noch kennt, die gab es auch schon. Die gibt es schon sehr lange. Und wahrscheinlich auch schon vor dem Nussknacker, wie Engel und Bergmann, das Gleiche. Das gibt das so alte Figuren mit Brotteigarmen noch geformt und sehr historische Sachen. Also es wurden nicht nur Nussknacker hergestellt, sondern auch solche Dinge.
Und warum sind Sie so, haben Sie sich jetzt so spezialisiert auf die Nussknacker? Es gibt die Kollektion der ganz alten, es gibt traditionelle Nussknacker, aber in Ihrem Sortiment gibt es Nussknacker und die Räucherrakete mit Nussknacker.
Ja, es ist so, als ich noch Lehrling war oder den Beruf dann angefangen habe auszuüben. Wir waren erstens noch mehr Arbeiter in der Werkstatt und es gab auch mehr Auswahl. Also die Produktpalette war größer. Da gab es noch so kleine Schneemänneln, die kennt vielleicht auch so der eine oder andere, die typischen kleinen weißen Schneemäntel mit dem schwarzen Zylinder, dem roten Regenschirm aufgespannt. Die gab es als Baumbehang und so und Räuchermänner und Engel Bergmann beleuchtet elektrisch mit Kerzen. Das gab es alles, aber ich musste mir dann irgendwann mal überlegen, also um was geht es uns denn eigentlich? Und das ist nun mal das Geburtshaus des Nussknackers und da müssen wir uns erstmal drauf konzentrieren. Und ich war ja noch nicht im Kopf so weit zu sagen, das ist jetzt mein Ding. Also der Name Nussknackerkönig, den habe ich mir ja so ein bisschen selber gegeben, weil ich ja jetzt stolz drauf bin, dass ich das tue, dass ich dieses Erbe bekommen habe. Und das müsste
bei Ihnen auch so ein Ring passieren. War.
Ja.
Ja.
Und ich würde gerne von so einem Schlüsselmoment erzählen, als man so überlegt hat, ah, ist es jetzt was oder nee? Und der Opa würde vielleicht gerne, die Oma hat mir gesagt, du weißt schon, dass der Opa sich das wünscht, dass du das machst. Da sagt er es vielleicht nicht, aber mir hat er es gesagt, mach's näher. Mach's näher, hä? So kamst du zu mir am Mittagstisch. Und das war so, ja, ich war mir trotzdem noch unsicher, aber irgendwann kam dann der Tag, als der Opa von uns ging, das war 2010, und wir waren dann auf dem Friedhof zur Beerdigung. Und es war so, naja, man ist ja da, wie man halt zur Beerdigung so drauf ist. Und ihm wurde so symbolisch als so Wertschätzung, als so letzten Wegbegleiter so ein roter Nussknackerkönig mit in den Sarg gelegt.
So eine Form wie hier.
Genau, so wie er hier steht. Das habe ich mir so angeguckt und so, das war dann so ein Schlüsselmoment. So, naja, guck mal, dein Vater und dein Onkel ist jetzt die letzte Generation, die das noch ausübt. Und das war so ein... Naja, soll die Nussknackerei dann auch begraben werden, wenn ich es dann mal nie mache? So, das war so dieser Gedanke im Kopf. Und das war der Punkt, wo ich sagte, wo er dann der Sarg zuging und er auch unter der Erde war. Das war dann so, jetzt, klar, jetzt erst recht. Ich bin der Nussknackerkönig. Das war so der Moment, wo ich sage, mit Stolz und egal, wer mich fragt, was ich mache, ich bin Holzspielzeugmacher. Was bist du, Holzspielzeugmacher? Hast du schon richtig gehört? Na, also dann sagt man es auf einmal laut und stolz und... Wenn man die Entwicklung so sieht, was so passiert ist in der Zeit. Ja, ist schön, dass ich bin froh, dass ich es überstanden habe. Das klingt jetzt blöd überstanden, aber dass ich da so durchgekommen bin und gesagt habe, doch, ich mache das. Und bin jetzt so froh, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, weil, ja.
Denn die fanden das wahrscheinlich nicht so toll, dass sie dann, sie waren ja zwischendurch mal als auf dem Bau unterwegs im Westen.
Ja.
Sie haben mal Videos gemacht.
Ich habe verschiedene Dinge gemacht.
Fanden die wahrscheinlich nicht so toll.
Ich war schon auf Montage.
Montage,
also das
genau.
Das typische Ding, was man so macht, wenn man jung ist und Geld verdienen will. Man rammelt halt mal ein bisschen durch Deutschland und macht Sachen, die kein anderer machen will. Und ja, man hat gutes Geld verdient, aber das war so ein Verheizen, das war Stress und du warst immer noch auf der Autobahn unterwegs und der Nacht und das Gepuckel und Geschleppe und Gemache und du warst immer der Arsch auf der Baustelle. So. Hm. Und das habe ich ein paar Jahre mitgemacht, aber das war da nicht für mich. Da habe ich gesagt, nee, lieber ein paar Pfennige weniger in der Tasche und aber eine schöne Arbeit, mal ein bisschen. Runterkommen, ein bisschen mit der Familie. So. Das war so mehr meins.
Und haben die dann irgendwie manchmal gesagt, eben, Markus, warum fährst du jetzt hier auf die blöde Baustelle? Du könntest hier bei uns doch, du hast es gelernt auch noch.
Ja, aber es gab...
Sei doch nicht so abtrünnig, mein Gott.
Es kam dann eine Zeit, da gab es so Sommerlöcher, haben wir das genannt. Also es ist ja ein Saisongeschäft.
Ja.
Also zu Weihnachten wollen viele Menschen Nussknacker, Räuchermänner, Pyramiden, Schwibbigen, was es alles gibt, auch haben. Aber jetzt im Sommer, wenn sie im Urlaub sind, wieso soll da jemand irgendwie sich einen Nussknacker kaufen? Mhm. Da ist man doch im Kopf gar nicht dabei. Mhm. Da war immer zu spüren, ja okay, es gibt Anfang des Jahres so eine Bestellung vom Händler, die stellen sich das dann in die Geschäfte. Und aber dann kommt so der Sommer, der hat sich so gezogen und dann ist auch mal das Wort Kurzarbeit gefallen. Und das war dann so ein Alarmzeichen. Ach, Kurzarbeit, was hat das wieder zu bedeuten? Und da habe ich mir gesagt, okay, ich kann ja an der Zeit auch was anderes machen. Ich muss ja nicht das komplett sein lassen, sondern erstmal, um ein bisschen Geld zu verdienen, man hat da so Träume und Wünsche gehabt, um die erfüllen zu können, muss man ja was machen. So.
Ja.
Das war so der Punkt. Aber ich habe schnell gemerkt, dass es nicht meins ist.
Aber Sie produzieren ja die Nussknacker das ganze Jahr über und wenn Sie das schon mit der Sommerzeit sagen, Sie müssen ja auf Vorrat produzieren. Sie haben jetzt den alten mit, was ich sehr schön finde,
ja.
Weil ich gerade so diese Geschichte dieser Männel so interessant finde, wenn man sie den ansieht, weil die neuen ausverkauft sind. Sie müssen das ganze Jahr produzieren.
Ja,
wie ist denn das im Sommer, wenn draußen 30 Grad sind und Sie Nussknacker machen?
Ja. Ja, das ist für uns was ganz Normales. Also es ist jetzt wirklich so, dass wir das ganze Jahr Nussknacker produzieren können. Mhm. Egal wie der Monat heißt, weil die Nachfrage da ist und weil wir auch, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, weil die Frage mir jetzt gestellt wurde, das muss ja auch einen Grund haben. Wir haben ja jetzt auch Möglichkeiten selber, unsere Waren zu vermarkten. Das hatten ja erstens unsere Vorfahren nicht und wir auch selber vor ein paar Jahren noch nicht, wie in dem Maß jetzt. Und da kam ja auch die Pandemie. Und die Pandemie war
kam
so...
Kamen weniger Gäste nach Seiten?
Naja, es gab einen Zeitpunkt, da kam keiner, ja, weil es einfach verboten war, rauszugehen. Und da musste man ja reagieren. Der Händler ist nicht mehr gekommen, weil es gab ja keine Leute mehr, keine Touristen, die was gekauft haben. Also hat er sich erstmal zurückgezogen. Er hatte ja noch welche Sachen im Lager. Und der Hersteller musste sich einen Kopf machen. Ja, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir haben gerade keinen Absatz. Also haben sich viele gedacht, naja, dann müssen wir halt selber mal irgendwie die verkaufen, versuchen zu verkaufen. Und dann so dieses Wort Online-Shop, das war so. Müssen wir das jetzt auch noch machen? Also wir sind ja mittlerweile nicht nur die Handwerker, wir sind auch die darüber sprechen, die man muss sich um so viele Sachen kümmern, wenn man mit dem, was man macht, auch Geld verdienen will. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, das selber zu vermarkten und einen Online-Shop zu eröffnen. Und plötzlich haben wir unsere Sachen selber verkauft. Und
ist doch bestimmt auch ein gutes Gefühl.
Ja, na klar. Das ist wirklich ein gutes Gefühl.
Ja.
Man arbeitet dann ganz anders an so einer Figur, wenn man plötzlich weiß, der und der hat den bestellt, der wartet drauf, der freut sich, wenn die Figur fertig ist. Also diesen Kontakt zum Endkunde zu haben, das bedeutet mir viel. Es kommen jetzt auch viele und wollen die abholen. Die bestellen die online, aber sagen, ich möchte den bitte nicht per Post, ich möchte den bitte abholen. Dachte, okay, dann
kann ich mir gut vorstellen. Holt
ihn halt ab. No, das war für mich so, okay, wir sind ja da. Ist ja kein Problem. Und dann spürst du aber, die Leute da, in die Wilsbach kommen. Das ist ja, also du musst ja, wenn du in Seifen bist, du hast da so ein Zentrum, da gibt es nur Läden, da gibt es Bewegung, da gibt es Trubel. Mhm. Dann gehst du bis zur Kirche, da hört es langsam auf und alles, was nach der Kirche kommt, ist ja schon wieder uninteressant, weil das sieht so aus, als kommt da nichts Interessantes mehr. Und da drehen alle Leute wieder um. Aber wenn man ein Stück weiterfährt und
über den Berg kommt, dann
kommen sie zu uns.
Sie sind nicht direkt im Zentrum.
Nee, uns muss man suchen und finden wollen. Und wenn dann jemand sich verirrt zu uns in die Werkstatt und sich traut, ins Vorhäusel einzutreten. Ja. Wir haben ja Vorhäuseln am Haus.
No, das ist doch noch ein richtig altes Haus. Also,
das ist ja noch das Geburtshaus.
Das Geburtshaus. Also,
und da gibt es ein Vorhäusel, weil wir strenge Winter haben. Und wir haben die Tür vor der Tür, um den ersten Sturm abzufangen.
Das ist eine sehr kluge Einrichtung. Ja.
Aber die Leute denken schon, die gehen ins Haus, wenn sie durch diese Tür gehen und trauen sich da meistens gar nicht. Mhm. Jetzt habe ich ein ganz kleines Schild dran gemacht, hereinspaziert. Und schon klingelt es jetzt auch häufiger. Und dann komme ich da raus und dann merkst du, wie die Leute dann so sich so, hallo, wir würden gerne unseren Nussknacker abholen. Dann bleiben die so stehen im Vorhäusel und denken, ich gebe ihnen den Nussknacker und die können wieder verschwinden. Nee, nicht das. Da wird er schon mal reingekommen. Klick auf, kommt rein. Und da freuen die sich, dass sie überhaupt in so einen, privaten, es sieht aus wie ein Wohnhaus, nicht wie eine Werkstatt. Und da gehen wir so durch den Flur, da steht schon eine Vitrine mit Nussknackern und dann sagen die immer schon, oh, hier riecht's gut. Ich sag, nach Arbeit oder so, nach Lack und Holz und was ich wahrscheinlich gar nicht mehr so wahrnehme, weil das für mich der Alltag ist.
Ja.
Und dann kommen die so ganz schüchtern da mit hinten rein. Ich sage, kommt rein, ihr müsst ja nicht stehen bleiben, ihr könnt gucken, ihr könnt quatschen. Und dann sehen die diese Figuren, wie die so entstehen. Der Vater macht gerade das Fell ran an die Nussknacker, die Carola malt gerade die Zacken an die Krone, die Corinne malt dann einen anderen Teil vom Nussknacker. Also wird auch plötzlich gesehen, oh, es ist ja wirklich Handarbeit. Also hier wird ja dran wirklich mit der Hand gearbeitet. Und das zu sehen, das gefällt vielen. Und wir spüren dann auch oft die Sehnsucht der Leute nach dem Ursprung von Dingen. Also, wie soll ich das erklären, wenn man sich jetzt was bestellt im Internet?
Diese oftmals ewige Verfügbarkeit.
Amazon und Co. Und man braucht was schnell und das kommt am nächsten Tag. Ah. Wie auch immer. Ah. Man erfährt dann nicht, wo das her ist, wer hat das gemacht, warum wurde das gemacht, das ist einfach da und wenn es einem nicht gefällt, schickt man es zurück. So, das ist ja so normal gerade. Aber da wohin zu gehen, wo das Produkt, was man sich gerne kaufen möchte, entsteht und es da eine Geschichte noch dazu gibt und die wird dir erzählt, wenn du da hingehst. Also man nimmt nicht nur einen Nussknacker von uns mit, sondern auch ein gutes Gefühl, wenn man die Werkstatt verlässt.
Mhm. Man nimmt so ein bisschen die Welt des Nussknackers mit.
Ja, weil das ist auch eine andere Welt, in die man da kurz eintauchen darf. Mhm. Man kommt so aus diesem ganzen Trubel raus, man ist ja ständig überfordert, man ist ständig gehetzt und alles muss immer schneller gehen. Es ist ja heutzutage so, dass alles beschleunigt werden muss, weil wir irgendwie hinterherkommen müssen. Warum auch immer. Und bei uns ist dann so ein nettes Vorhäusel ist so eine kleine Zeitschleuse. Da macht man so eine kleine Zeitreise.
Das ist ein gutes
Und das entschleunigt. Ja. Die spüren das. Die haben dann nicht den Drang, ich muss jetzt schnell aufs Handy gucken, weil vielleicht eine Nachricht gekommen ist oder irgendwas. Das genießen die Leute. Ja, und saugen das auf und nehmen die Ruhe mit raus. Ja.
Ja. Geht das mir auch gerade so.
Ja.
Ich trete jetzt auch gerade so. Also ich bin zu Beginn durch dieses Vorhäusel getreten. Für mich ist das jetzt auch so ein bisschen eine Zeitschleuse mit Markus Füchtner, dem Nussknackerkönig. Jetzt sage ich es einfach nochmal, der auch einen alten Nussknacker mitgebracht hat. Nicht den ursprünglichen, den allerersten, den gibt es nicht mehr.
Den allerersten, den würde man ja auch nie finden, weil wer will sagen, das war der erste. Ja. Aber wir haben einen der ersten. Also wirklich von meinem Urgroßvater, vom
Wilhelm.
Erfinder des erzgebirgischen Nussknackers von Wilhelm, haben wir eine Figur in der Ahnengalerie, unser heiliger Gral der Werkstatt. Den mussten wir uns aber auch besorgen. Oh. Es war ja keiner mehr da. Man hat sich nichts zurückgelegt. Man hat nicht gedacht, ich muss jetzt mal mein Sortiment mal irgendwie in den Schrank legen, dass der Nächste weiß, wie ich das gemacht habe oder der Übernächste oder die achte Generation irgendwann mal, hatten die nicht im Sinn. Darum wurde alles verkauft. Aber wenn man das kommuniziert, mal hier und da auch so ein paar Leute kennenlernen, so Restauratoren, Sammler, Antiquitätenhändler, und dann mal sagt, hey, ich suche und hätte gerne und wenn ihr was findet, dann bitte meldet euch. Und das ist so passiert, ich habe einen Anruf bekommen, wir haben da was Feines gefunden, Muss aber erst restauriert werden, weil alle Figuren, also 99% der alten Figuren wurden übermalt im Laufe der Zeit.
Weil der Lack vielleicht ein bisschen abgebröckelt
ist. Ja, man hat vielleicht gedacht, andere Farbe. Der Lack ein bisschen ab, komm, wir mal den neu an. Ja. Ich glaube, es war Heizkörperlack drüber, weil man damals nichts anderes hatte. Mhm. Und er war wirklich verschandelt. Und man hat die Form erkannt, aber ich dachte, ach nee, warum? Ist doch so schade.
Das tat ihn im Herzen
ja,
weh.
Wirklich. Aber eigentlich ist es ja gut, weil dieser Lack, der da drüber ist, versiegelt die Farbe, die da drunter war.
Aber und das muss den natürlich irgendwie so runterkriegen, dass die Farbe da drunter, die echte, die originale,
richtig,
nicht verschwindet.
Das Gute ist, dass die alten Farben, das war eine Mixtur aus Farbpigmenten, Knochenleim und was sie halt hatten, und das löst kein Lösemittel an. Fast kein Lösemittel löst diese Farben an. Aber alles, was drüber ist, kriegt man irgendwie runter. Es ist eine wirkliche Schweinearbeit, die Sachen freizulegen, aber man kann die originale filigrane Bemalung, was heißt filigrane Bemalung, wenn man sich das mal anguckt, wie zittrig da manche Linien sind an dem alten,
Das waren Zimmerleute,
die ja, im Winter versucht haben, das irgendwie filigran da zu malen.
Das waren keine Kunsthandwerker, die haben sich vermutlich auch nicht so verstanden.
Wahrscheinlich nicht, nee. Das waren Zubrot, diese Figuren.
Ja. Und dann ist der restauriert und dann ist der bei Ihnen wieder gelandet.
Dann ist er bei mir gelandet. Und
der heilige Gral in der
Vitrine. Ich musste tief in die Tasche greifen, um mir den zurückzukaufen. Das war auch so komisch, weil, Mann, diese Figur, die hat jetzt 120 Jahre irgendwas erlebt. Sie kann ja nicht sprechen, leider, sonst würde sie das alles erzählen. Aber wer weiß, wo die war, was die erlebt hat und kommt tatsächlich zurück in das Haus, wo sie erschaffen wurde. Aber die darf nur zurück, wenn man einen Haufen Geld dafür bezahlt. Das war für mich in dem Moment ein bisschen komisch, aber ich habe es einfach
gemacht. Ist ja eigentlich meine, sozusagen.
Ist ja eigentlich meine, ja.
Ja.
Und nee, es war schön und ich bin wirklich dankbar, dass mir die Möglichkeit gegeben wurde, da diese Figur zu erwerben. Und jetzt steht sie in der Werkstatt und rührt sich nicht mehr vom Fleck.
Sehr schön. Und der darf aber, der Große, der nicht ganz so alt ist, der darf mit auf Reisen gehen.
Das, ja.
Und dann haben wir hier noch den Kleinen, der ihm sehr ähnlich sieht. Und den kennen jetzt wahrscheinlich ganz viele Menschen, weil der klappert doch ein bisschen anders. Mit dem kann man keine Nuss knacken oder jedenfalls nur eine ganz kleine. Ich weiß nicht, was es für kleine Nüsse gibt. Das ist der Wilhelm, den Sie, weiß gar nicht wann das war, vor nicht allzu langer Zeit erfunden haben, der eine eigene Seite im Netz hat, der so richtig zum Netzstar geworden ist, der unterwegs war im Weltall in mehr als 40 Ländern, der so eigentlich, ich will Ihnen nicht zu nahe treten, eigentlich ist Wilhelm der Promi, nicht Sie.
Da haben Sie recht. Aber ich muss von Anfang an sagen, dass ich den Wilhelm nicht erfunden habe, diese kleine Figur. Das war ja ein Herzenswunsch eines guten Freundes von mir, der aus Seifen kommt, aber so ein bisschen, naja, der Weltenbummler ist, der ab und zu mal raus muss. Er ist sehr bodenständig, sehr heimatverbunden, aber muss auch manchmal raus.
Und dieses Gefühl bei mir, kennen Sie ja.
Ja, das kenne ich jetzt auch. Ja, jedenfalls kam er zu mir mit dem Wunsch, du, ich will eine Weltreise machen, das dauert 9 Monate, ich würde aber gerne irgendwas aus der Heimat mitnehmen. Was mich so an den Ort erinnert, an die Heimat. Du machst doch Nussknacker, kannst du mir so einen Kleinen machen, so für die Reisetasche? Ich so, Ronny, ich habe keine Zeit. Ich denke mal drüber nach. Das war ja so, ja, okay, ich denke drüber nach. So, dann habe ich dem aber so angesehen, er will das schon haben. Das ist dem so eine Herzensangelegenheit. Und da ist dann gegangen und natürlich war mir sofort klar, ich überrasche ihn und baue die Figur. Ohne zu wissen, damit irgendwas loszutreten. Also ich wollte ihm nur den Wunsch erfüllen, er kann das mitnehmen, dass er sich als Wegbegleiter, was weiß ich, als Talisman, als Erinnerung an seine Heimat mitnimmt.
Und ich vermute, dass es schwieriger ist, so einen Kleinen herzustellen als so einen Großen.
Das stimmt. Ich wusste gar nicht gleich, wie ich es machen sollte.
Mit Ihren riesen Händen.
Ja. Ich habe den Schublehrer genommen, den Messschieber, und habe so Maße genommen, habe mir da eine Formel ausgedacht, wie ich das so ein bisschen verkleinere, und habe da angefangen, den genau so herzustellen wie die großen Brüder. Also genau dasselbe Werdegang. Es ist ja, selbst der kleine Wilhelm hat die Besonderheit, dass der Körper und der Kopf aus einem Stück Holz besteht.
Mhm.
Das heißt, da ist
nichts. Was ihn natürlich stabil macht und das Nussknacken wahrscheinlich überhaupt erst ermöglicht.
Genau.
Sonst würden die ja kaputt gehen.
Ja, was für den Kleinen vielleicht gar nicht so wichtig gewesen wäre. Aber mir war es wichtig, dass dieses Handwerk, dieses Loch herausstemmen aus dem Nussknacker, stammte aus der Zimmereizeit noch damals von den Vorfahren. Und das wollte ich dem Kleinen auch geben. So, und habe den dann fertig gemacht, bemalt. Und dann haben seine besten Freunde ihn dann überrascht mit der Figur. Er ist dann losgezogen und ja, dann hatte er die grandiose Idee. Er wurde ständig gefragt, wo bist du denn gerade, Ronny? Was machst du denn so? Und da hat er gedacht, oh, ich jetzt jedem irgendwie jetzt schreibe, ich bin dort und dort, ich mache das und das, ich mache jetzt eine Facebook-Seite auf. Ein Facebook-Profil. Ich nenne das jetzt einfach Meet the Nutcracker. Trifft den Nussknacker, wer weiß, wen ich so unterwegs treffe.
Ja.
Das hat er gemacht, gesagt, getan. Und plötzlich hat sich so ein Interesse irgendwie gezeigt von Leuten, die dem so folgen, die das wissen wollten, wie Nussknacker unterwegs. Was ist denn das so? Und das hat sich irgendwie so entwickelt. Er ist dann weitergezogen, immer einen Post gemacht und erklärt, wo er ist. Und immer mit dem Nussknacker vor irgendeiner Sehenswürdigkeit oder mit fremden Menschen. Mhm. Also der Wilhelm hat von Anfang an, 2016 ist er losgezogen, und hat Menschen miteinander verbunden. Also auch verschiedene Kulturen, fremde Kulturen.
Und ich habe jetzt den in der Hand, der das alles mitgemacht hat. Es gibt,
genau,
es gibt nur den einen.
Eigentlich wären jetzt weiße Handschuhe angebracht, aber ich weiß nicht,
ob ich sowas habe. Ich kriege gerade große Ehrfurcht.
Er sieht ja auch im wahrsten Sinne mitgenommen aus. Ne? Er hat schon ein paar Spuren.
Das ist ja gerade schön, weil man sieht ihm an, dass er unterwegs war, mitgenommen. Das ist ein sehr schönes Wortspiel. Ein Fuß fehlt ihm schon.
Ein Fuß, ja, der fehlt. Der
ist er im Weltraum abhanden gekommen?
Nein, nee,
wahrscheinlich nicht.
Den hat er in New Orleans verloren, im Footballstadion, in der Mercedes-Benz Arena.
Gibt es die in New Orleans auch?
Okay. Ich glaube, ja. Die hieß so. Und da gab es ein Footballspiel, ein sehr spannendes. Und Freunde von uns aus Dresden hatten den mit. Und im Jubel, im Aufschrei der Freude wurde dann bemerkt, oh, der Fuß ist weg. Und man hat den auch gesucht, aber in so einem Stadion.
Ja, also der Fuß ist...
Aber ja, also jeder sagt, ihm fehlt ein Fuß, der Arme. Aber für uns ist das so sein Erkennungszeichen. Das bleibt auch so. Das ist sein,
jetzt der Echte. Ja,
ja,
das daran ist der Echte. Kann man es erkennen. Und eben auch daran, dass er schon so ein bisschen mitgenommen
aussieht. Ja.
Sehr schöne Formulierung. Und wenn der war ja jetzt schon an ganz vielen Stellen... Sie haben das alles verfolgt. Gibt es so eine Sehnsucht, wo Sie auch gern mal hinwollen? Mal das Weltraum ausgenommen? Das Weltraum, den Weltraum ausgenommen?
Na klar, der Weltraum ist um die Welt gezogen, hat uns mit Bildern und auch guten Geschichten versorgt. Und man denkt so, oh, krass, was der erlebt. Also viel mehr, als wir je sehen werden.
Okay, auf die ESA werden Sie nicht kommen. Auf die ISS werden Sie nicht kommen.
Nee, das werde ich nie ganz schaffen. Aber es ist ja auch wie Reisen, wenn der Nussknacker für uns rumzieht und uns erzählt, wie es dort war und ist und zeigt an Bildern und zeigt uns die Menschen, die es dort gibt und Geschichten erzählt, dann ist es auch wie Reisen.
Mhm.
Das ist genau das Gleiche, wenn jetzt die Leute zu mir in die Werkstatt kommen. Ich frage immer, wo kommt ihr hierher? Mhm. Was macht ihr so?
Mhm.
Beruflich und so. Und da gibt es echt ausufernde Gespräche und man erfährt was über eine Region, wo die herkommen. Das ist so meine Art des Reisens, da Sachen zu erfahren aus fremden Gegenden. Reicht mir, muss ich nicht unbedingt erst hin.
Sie müssen da nicht hin. Das ist überhaupt sehr ökologisch, ja, alles klar. Aber ich habe gedacht, da entsteht auch so eine Sehnsucht, da will ich jetzt auch mal hin. Ist nicht so.
Nee, die Sehnsucht ist mehr so in der Werkstatt verankert.
Die Sehnsucht.
Naja, ich tue mich schwer, die Werkstatt zu verlassen, das muss ich zugeben. Weil ich habe immer so Ideen im Kopf und immer so, es ergibt sich jeden Tag irgendwas Neues.
Mhm.
Also was man machen kann. Aber ja, ich nutze die Zeit größtenteils für das, was ich mache, um da eine Leidenschaft zu entwickeln und versuchen, die den Menschen zu vermitteln.
Mhm.
Ja. Und wenn man Menschen damit begeistern kann, mit dem, was man tut, jeden Tag, ist ja nicht, also wir sind ja keine Schauspieler oder irgendwas, wir üben ein Handwerk aus, üben das gerne aus und mit einer Leidenschaft, die sich entwickelt hat. Und wenn du dann spürst, du begeisterst Menschen damit, die vor der Drechselbank stehen, die da zuschauen, für mich ist das normal, da das Kantelrohr schrubben und da fliegen die Späne durch die Werkstatt und da wird der Nussknackerkörper dann abgetrennt, da ist warm, dann reiche ich den in die Hand der Besucher und die stehen da mit dem, da ist er warm und da haben die ja den Mund offen und können es gar nicht glauben, wie schnell das ging.
Reibung.
Ja. Und in dem Moment frage ich manchmal, und was macht ihr so?
Ja.
Und das ist dann immer ziemlich interessant zu erfahren, was denn die anderen so machen, ja, die dich so, die das so toll finden, was du machst. Und da gab es mal eine junge Gruppe, junge Menschen aus Kassel, die waren da und ich habe die gefragt, was macht ihr so? Ja, ich bin im Büro. Okay. Und du? Ich auch. Und der Dritte sagte, ja, ich beantworte den ganzen Tag im Schlafanzug E-Mails, ich bin im Homeoffice. So, okay. Da merkst du erstmal, was für einen besonderen Beruf du eigentlich hast. Aha. Und dann sagst du so, na okay, also ich würde jetzt nie ins Auto steigen, nach Kassel fahren, um mir anzugucken, wie du im Schlafanzug E-Mails beantwortest.
Das würde der auch nicht wollen.
Würde der nicht wollen. Und aber mal so als Vergleich. Man hat immer gedacht, das, was man macht, dafür muss man sich schämen. Dieses, das, weiß ich nicht, das, so als junger Mensch hat man das noch nicht im Kopf gehabt, dass das was ganz Tolles ist. Und das versuche ich zu leben, zu lieben und vor allem weiterzugeben an die Nächsten. Mal sehen, ob mir das gelingt. Ich hoffe.
Na, Sie können die Begeisterung ja auch ohne Drechselbank rüber erzählen. Das gelingt Ihnen gut.
Ich vermisse euch wieder ein bisschen.
Nee, Quatsch. Wir müssen aber noch ein bisschen.
Ja, alles gut. Ich bin gerne hier.
Mir gefällt's ja. Markus Fürchtner ist zu Gast. Der Nussknacker. König. Ja.
Selbsternannter.
Selbsternannter Nussknacker. König. Ja. Können Sie uns ein bisschen beschreiben, wie so Alltag aussieht? Sie sagen, Sie sind in der Werkstatt, da kommen Leute. Wie ist denn so Ihr Alltag? Wie funktioniert das da? Also ich muss jetzt keine technologische Beschreibung haben, aber so.
Da kommen wir auf das Thema vorige Woche zurück. Also wenn man tagtäglich irgendwas macht und ausübt und das für ihn normal wird, dann, ich will nicht sagen, dass man abstumpft, aber man merkt wahrscheinlich gar nicht mehr, was man für Abläufe so hat, weil man die einfach macht, weil man es immer so macht. Mhm. Und jetzt hatte ich ja diese Erfahrung, dass mich jemand begleitet hat, eine Woche lang.
Ja.
Und da ging es nicht um die Geschichte des Nussknackers, da ging es nicht um technologische oder handwerkliche Dinge, sondern um Sachen wie das Tür aufschließen, Kaffee machen, Schlüssel suchen,
so richtig
und
Alltag.
Fluchen dabei, so richtiger Alltag.
Hat
so
jemand Feuer einen Film machen. Gedreht?
Hat jemand einen Film gedreht, einen Dokumentarfilm für ein Schulprojekt. Ein junger 21-jähriger Student aus Chicago, wo ich dachte, wie
kommt der denn nach Seifen?
Das war auch meine Frage. Er hat mir eine Mail geschrieben.
Aus Chicago?
Aus Amerika.
Mit einem Übersetzer übersetzt?
Nee, auf Englisch.
Auf Englisch.
Und dann fängst du schon mal an, oh Gott, dein Englisch, 30 Jahre her, Schulenglisch.
No.
Na, ich versuch's mal. Ich habe erst noch mit einem Google-Übersetzer gemacht, da dachte ich, nee, das hätte ich auch geschafft, jetzt mache ich das mal alleine. Da habe ich dem geschrieben, also er hat mich angefragt, dass er Filmstudent ist und er würde gerne einen Dokumentarfilm drehen bei uns in der Werkstatt. Ich hatte nicht viel Informationen. Ich habe gleich gesagt, das klingt interessant, klar, komm vorbei. Das fand er schon mal ganz verrückt, dass ich einfach so ja sage. Und da habe ich dann nochmal gefragt, wie bist du auf uns gekommen? Naja, er hat die Aufgabe, in ganz Europa sich ein Thema auszusuchen, um einen Dokumentarfilm zu drehen. 10 Minuten lang soll der Film sein. Hat 10 Tage Zeit. Und da habe ich gefragt, du bist jetzt zu uns gekommen mit dieser Aufgabe, europaweit dir was auszusuchen und landest hier in der Wilsbach in unserer Werkstatt. Ja, er hätte in der New York Times mal einen Bericht gelesen über unsere Tradition.
Ja.
Einen Zeitungsbericht und fand das interessant. Aha. Und hat sich da so ein bisschen belesen und informiert und wollte unbedingt ins Geburtshaus des Nussknackers kommen. Die Amis stehen ja auch auf.
Ja, Tradition, na klar.
Aber ich habe auch erfahren, dass die Amis nicht mal wissen, dass sie Amis heißen.
Bei also uns?
Ich habe auch so viel über Amerikaner gelernt und auch über mich selber. Und was war eigentlich die ursprüngliche Frage?
Ich habe sie nach ihrem Alltag gefragt. Aber diese Geschichte müssen wir jetzt schon erstmal...
Nach meinem Alter?
Nicht Alter, Alltag.
Ach, Alltag.
Ja, das Alter darf ich doch einfach sagen, Sie sind 43.
Ja, noch. Ja, noch. Der Alltag. Das hat mir erstmal so ein bisschen gezeigt.
Und das Glas darf nicht auf den Tisch.
Entschuldigung. Ach, ich fühle mich ja wie am Stammtisch. Tut mir leid.
Genau. Na klar.
Das hat mir so ein bisschen gezeigt, dass ich, naja, das sind so eingeschliffene Abläufe, die man so an den Tag legt. Und er hat mich immer wieder gefragt, what's next? What's your plan? Also er wollte immer wissen, wie ist jetzt mein Plan, dass er so ein bisschen vorbereiten kann, was er filmen kann. Und ich sage, check. Also ich sage das jetzt auf Deutsch, check, hör bitte auf, mich zu fragen, wie mein Plan ist. Ich habe keinen Plan. Ich habe den wirklich nicht. Das ist mir so bewusst geworden, dass ich in die Werkstatt komme, mir so durch die durch die Räume gehe und da stehen so Sachen, wo ich denke, oh, stimmt, das hast du gestern zuletzt gemacht. Dann gehst du zu der Malerin, die sagen, ich brauche aber auch neue Kronen. Ich sage, ah, okay, dann, na ja, dann tue ich erstmal, ich mache die Kronen erstmal schwarz, dann trockne die 2 Stunden, dann kannst du ran. Also so läuft das bei mir ab. Ich sehe Dinge und mache dann dran weiter.
Ja. Und Sie machen alle Arbeitsgänge?
Nicht alle, aber das Drechseln, die ganzen Bohrungen, das Loch rausarbeiten für die Nuss, dann die Holzverbindungen und auch Lackierarbeiten, also mit der Sprühpistole, die Sachen grundieren, wieder polieren, nochmal grundieren, dann der Lack drauf, bevor die Malerin überhaupt mit dem Pinsel rangeht. Es sind sehr viele Abläufe und da...
120 Arbeitsschritte habe ich gelesen.
120 oder mehr, ich habe sicher ein paar vergessen. Und so ein Roter König hat ja zum Beispiel 22 Einzelteile und die müssen ja auch alle erstmal da sein. Und die müssen bearbeitet werden, die müssen miteinander verbunden werden und so. Das sind die ganzen Aufgaben. Und er wollte immer wissen, wie der Plan ist. Und er hat dann schnell gelernt.
Damit er sich drauf einrichten kann, wo muss ich mit meiner Kamera hin?
Und er hat dann schnell gelernt, dass er mich erstens nicht mehr fragen braucht nach irgendeinem Plan. Und hat auch für sich gemerkt, okay, wenn ich jetzt nach Plan filme, verpasse ich andere Dinge, die vielleicht viel besser für den Film gewesen wären. So Sachen zwischendrin. Und dann hat er mich so richtig verfolgt. Und das fand er cool, wie ich denn überhaupt arbeite, meine ganze Art und Weise. Ich bin echt gespannt auf diesen Film, wie das so rüberkommt, wenn man sich vielleicht selber sieht, wie planlos man manchmal so durch die Gegend rennt und aber versucht, dieses traditionelle Handwerk irgendwie am Leben zu halten und zu vermitteln nach außen, das ist was Tolles. Und man hat so viele Aufgaben, wenn man so einen Beruf hat und dahinter steht und das gerne nach außen kommunizieren möchte.
Mhm. Und Sie machen also unterschiedliche Arbeitsgänge, Sie stehen an der Drechselbank. Jeder dieser Nussknacker, also der jetzt nicht, weil der ist älter, ist Markus Füchtner. Den haben Sie definitiv gedrechselt.
Also nicht nur ich arbeite an den Figuren. Das ist ein Familienbetrieb und hat jeder seine Aufgabe. Also es gibt ja Dinge, die mein Vater macht.
Der Vater ist auch noch mit in der Werkstatt.
Der ist mit in der Werkstatt. Müsste eigentlich nicht, vom Alter her. Aber naja, kann es halt auch nie lassen und gibt ungern Dinge ab. Ja, das sind so Sachen, das sind seine Dinge. Die Füße, Nussknacker Füße sind sein Ding. Dann die Arme befestigen, da lässt er keinen ran, weil er denkt, das wird nirisch. Ja. Und immer wenn er vielleicht mal nicht da ist, weil seine Frau, was meine Mutter ist, die im Büro mitarbeitet, auch mal gerne mal wohin fährt. Und da ist er mal so, naja, muss das sein?
Muss man denn wirklich
dann
raus?
Auch oft mal abends ein bisschen länger, weil er weiß, er fehlt am nächsten Tag. Das ist, also wir alle, das ist eine großes Zusammengreifen von Handfertigkeiten. Ich könnte zum Beispiel auch nie malen oder so. Also ich habe es nie versucht, aber ich will nie wissen, wie die aussehen würden jetzt. Da habe ich meine Malerin, bin ganz stolz drauf. Drechseln, ist mein Ding. Drechseln, die ganzen Teile. Muss mir aber auch ab und zu mal Hilfe holen, suchen, weil es einfach zu viel wird. Und ich habe so viele Aufgaben hab zwischendrin, dass ich nicht den ganzen Tag am Drechseln bleiben kann. Dann gehe ich ein paar Häuser weiter in der Welsbach zum Kollegen, zum Partner, Freund, was auch immer, also ein Arbeitspartner, der da mir hilft ab und zu, der ein sehr guter Drechsler ist und mich da unterstützt, dass ich da die Teile rechtzeitig fertig kriege.
Und dann werden die vielfach lackiert und man muss wahrscheinlich sagen, wie viel kommt denn in einer Woche raus? Weil eine Woche braucht einen Nussknacker auf jeden Fall.
Eine Woche mindestens. Also mindestens? Ja, was heißt mindestens? Also eine Woche dauert es, um einen Nussknacker vom Holzklotz bis er verpackt ist, herzustellen. Das hat aber auch was mit den Trockenzeiten der Lackschichten zu tun. Was auch eine Entwicklung ist, die lange gedauert hat, aber wenn man sich die alten anguckt, die Lacke sind ja noch nicht so hochwertig wie die heutigen. Und das ist aber auch so entstanden, weil die Menschen wollen gerne Handarbeit, aber die muss perfekt sein. Also da muss auch wirklich, da darf nicht dran sein. Das muss eine allglatte Oberfläche sein. Und das hat ja früher, wenn man die so anguckt, da ist hier mal eine Scharte und da ist auch da mal mit dem Hammer abgerutscht. Das können wir uns überhaupt nicht mehr vorstellen. Und so ein Nussknacker hat am Ende 6 Lackschichten. Also der Körper, jetzt wenn man mal vom Körper ausgeht, das sind drei Grundierungen. Dann kriegt er ja in dem Fall die rote Farbe für die Jacke, für den Wams doppelt. Also das sind fünf Schichten, die Hautfarbe, dann noch eine Deckschicht. Also das sind viele Schichten, die aber eigentlich ja das ganze Holz verstecken. Ne? Also das habe ich mir auch schon mal überlegt. Wieso legt man sich eigentlich sechs Schichten Lack auf Holz? Weil Holz ist so ein genialer Werkstoff und
ja, stimmt.
So ein feines Produkt. So ein jedes Stück ist ein Unikat. Jedes Stück Holz ist anders. Das merke ich schon, wenn ich das im Schuppen hole und zurechtschneide, merke ich schon, oh, das eine musste mit Sie anreden, das ist schwer, das ist ein bisschen nicht ganz gerade gewachsen. Da musst du dann mit dem Drechseleisen ein bisschen langsamer rangehen, sonst kriegst du es um die Ohren. Mhm. Das andere ist kerzengerade, das ist ein richtiges Filetstück, sage ich immer. Da.
Was für Holzarten verwenden Sie?
Zum Drechseln vom Körper nennen wir Lindenholz. Mhm. Früher gab es ja, oder die hatten gar keine Wahl zwischen irgendwelchen Hölzern, also haben sie Fichte genommen. Fichte hatten sie da und ja, und das hat sich zu
Linden entwickelt. Aber die reißt schneller.
Wie bitte?
Die reißt schneller wahrscheinlich, die Fichte?
Na, die Fichte, die es platzt schneller was aus, wenn man da jetzt bohrt oder dieses Loch dann ausstemmt für die Nuss. Das ist nicht so schön zu verarbeiten
wie also Linde.
Linde, ja. Mhm. Das ist schon zum Drechseln das
Beste. Und machen Sie jetzt einen Nussknacker ganz ohne Bemalung?
Noch nicht? Nee, nein, aber...
Wäre aber meine
Idee. Wie gesagt, es wurde ja immer weitergegeben. Und jeder hat es so gemacht, wie es der vorher gemacht hat. So ist es auch jetzt. Und ich mache es ja jetzt auch so, wie es mir übergeben wurde. Aber man macht sich dann Gedanken, vielleicht macht man es ja wieder mal wie am Anfang. Das haben wir uns ja 2020 überlegt. Da stand da so ein bisschen ein Jubiläum an. So 2018, 19 hat man so gedacht, na warte mal, 1870 der erste. 2020 kommt, das sind ja 150 Jahre Nussknacker. Mhm. Das hat vor meiner Generation oder vor mir keinen interessiert, ob ein Jubiläum ansteht. Mhm. Oder Die haben gearbeitet.
Und gut. Es ging ums Überleben.
Ja, und 150 Jahre, ich dachte, na Mensch, wollen wir vielleicht was Besonderes mal versuchen? Da irgendwie mal was anderes zu machen, um zu sagen, hey, uns gibt es schon so und so lange und wir machen es immer noch. Und bin auch nie drauf gekommen, was es werden soll. Da dachte man, ja, nimm mal jetzt eine verrückte Farbkombination oder eine ganz andere Form. Und ich habe wirklich überlegt und bin nicht drauf gekommen bis an den Tag. Oder bis zu dem Tag, als wir nach Radebeul fahren durften, auf Schloss Wackerbarth. Da gab es so eine Manufaktur, wie hieß das, so eine Ausstellung. Ja. Eine Weihnachtsausstellung. Da durften wir dabei sein und durften unsere Figuren ausstellen. Alles sehr edel, alles sehr schick. Und am Nachbarstand waren die Dresdner Mendelmacher. Die gibt's auch jetzt noch. Aha. Die fertigen Figuren auf traditionelle Art und Weise, malen die auch noch schön an wie früher und sind aber hauptberuflich Musiker. Und die haben dort so ein bisschen die Leute bespielt mit Musik, so ein bisschen jazzig, ein bisschen Blues und das war alles ganz cool. Und an einem Tag kam der Schlagzeuger zu mir an den Stand mit einem Aktenkoffer in der Hand, so ganz aufgeregt. Oh, er freut sich, dich hier kennenzulernen und ich sag, komm, setz dich erst mal hin, was ist hier los? Erzähl mal. Naja, ich sammle historische Nussknacker von deinem Urgroßvater. Ich sag, Quatsch. Die habe ich in meinem Koffer. Ich sag, nee, hast du nicht. Ich habe doch selber keinen. Wo hast du die her? Und na, wir gucken erst mal. Du machst da den Koffer auf und lagen dort drei Nussknacker von Wilhelm Fichtner drin. Ich war erstmal sprachlos und konnte das gar nicht fassen, weil ich hatte sowas noch nie live gesehen und geschweige denn in der Hand. Und da gibt er mir einen davon. Dann hast du diese Figur in der Hand, die deine Vorfahren gefertigt haben zu schlimmsten Zeiten. Und du siehst, weißt du, es war ein Kennenlernen, es war ein Moment, wieder so ein Schlüsselmoment, wo du denkst, na klar, wir legen einfach historische Figuren neu wieder auf. Wir nehmen die Form, die schlanke Form, die waren früher so schlank und so einfach gemacht alles. Mhm. Und so machen wir es wieder. Es gibt eine historische Sonderedition, vielleicht limitiert so ein bisschen, weil wir schaffen doch gar nicht viel, da kann man es auch limitieren. Mhm. Also das war so der Grundgedanke. Und das war kurz vor der Pandemie, bevor das überhaupt bekannt wurde, dass es irgendein Problem gibt auf der Welt. Und das habe ich im Radio und im Fernsehen gleichzeitig geäußert, dass ich das vorhabe und schon glühte das Telefon, E-Mails und wir wollen gerne ihn haben. Und ich habe gesagt, oh Gott, 150 Stück haben wir gemacht für 150 Jahre. Wahrscheinlich ein bisschen zu wenig, weil die waren sofort vorbestellt. Also die waren weg.
Ja.
Vergriffen.
Ja.
Das war so ein, auch so eine Bestätigung, dass das richtig war, was wir gemacht haben. Und auch bin ich so dankbar für dieses Kennenlernen, dieses Musikers, der historische Figuren sammelt. Und wir treffen uns
durch Zufall.
Diese Zufälle.
Und ja.
Jetzt gibt es immer noch jedes Jahr eine neue historische Sonderedition von Nussknackern. Und da überlegst du dir, okay, du hast jetzt den fünften gemacht, du willst 8 Stück machen, weil es gibt nicht so viele historische Vorlagen. Was machst du denn dann? Da hast du noch 3 Jahre. Wie geht's denn dann weiter? Willst du irgendwie noch trotzdem...
Sie sind auch ein Tüftler.
Na klar. Und dann denkst du dir, okay, du redest jedes Mal darüber, wenn Leute kommen, wie die früher arbeiten mussten, dass die keinen Strom hatten, dass die nicht einfach in die Werkstatt gehen, den Motor einschalten und drechseln konnten. Ging nie. Die mussten ja irgendwie improvisieren mit dem, was sie hatten, und die hatten nichts. Und da dachte ich mir, okay, mein nächstes Ziel ist, einen Nussknacker herzustellen ohne Strom. Ohne elektrischen Strom. Ohne Motoren, ohne Säge, ohne Bohrmaschine. Einfach mit den Händen und mit Holz und mit Werkzeug.
Gibt es alte Maschinen noch? Also alte Geräte?
Naja, dann muss man erstmal überlegen, wie haben die das damals gemacht? Und da informiert man sich. Man guckt hier und da, wie kann es früher gewesen sein, geht man ins Museum. Und dann wurde so gesagt, okay, früher, die hatten keinen Strom. Entweder man hat die Wasserkraft genutzt, wenn man am Wasser wohnte, mit Wasserrad, Transmission konnte man die Drechselbänke betreiben, oder man musste Beinkraft nutzen, Fußkraft. Mhm. Fußdrechselbänke gab es. Die hatten ein großes Schwungrad aus Hartholz mit so einem Stahlband ummantelt, dass das halt Gewicht hat. Das musste wie so eine große oder wie so eine alte Nähmaschine mit dem Fuß angetrieben werden. Und da setzt sich so ein großes Rad in Bewegung. Und da musst du treten.
Treten, möglichst gleichmäßig.
Genau. Und ich dachte, so ein Ding brauchst du. Und dann habe ich mich erinnert, okay, bei dem alten Nussknacker hat es auch funktioniert. Du kommunizierst jetzt nach außen, also den Leuten gegenüber, die vielleicht sowas haben könnten, finden könnten, ich suche eine historische Drechselbank. Mhm. Und da haben sich alle so ein bisschen das zur Aufgabe gemacht, eine aufzutreiben. Und ein Sammler dieser Figuren hat gesagt, hey, ich habe so Dinge in der Garage. Ach. Ich habe mir das mal gekauft, das ist ein altes Ding, da muss bestimmt was dran gemacht werden, aber es ist noch original und ich brauche es aber nie. Ich sage, nehm ich.
Und wie war das dann? Sie haben das ja auch, Sie haben das gelernt, Sie haben den Beruf gelernt, Sie haben das als Kind gesehen, Sie machen das schon viele Jahre, aber das haben Sie nicht gelernt, an so einer Maschine oder an so einem Gerät haben Sie nicht gesessen.
Uns musste ja nicht beigebracht werden, wie muss ich arbeiten, wenn wir keinen Strom haben, weil wir hatten Strom und es war nicht absehbar, dass da mal wieder weggeht.
Nee, eben. Und dann, und wie haben Sie sich das dann erarbeitet? Wie ist denn das an so einem Ding zu sitzen?
Ich musste erstmal die Maschine
ganz machen.
Ein bisschen ganz machen. Da habe ich einen guten Zimmermann an der Hand, der das sich zu seiner Aufgabe gemacht hat, das super gemacht, in ein neues Lager rein und dass das alles schön funktioniert. Und dann stand ich da an dem Ding in der Werkstatt und erstmal die richtige Richtung rausfinden und die Trittstärke, dass das überhaupt sich dreht und dass das Pedal wieder hochkommt und dann wieder. Also
ist das ja Ding auch bei einer Nähmaschine so ein Ding.
Ja, genau. Ja. Und das Ding überhaupt in Gang zu kriegen, war schon was für sich. So, und da hast du noch lange kein Holz dran und noch lange kein Drechseleisen in der Hand. Da habe ich gedacht, okay, zum Drehen kriegst du das, jetzt holst du ein Stück Holz. Habe ich dann angeschlagen ans Anschlagfutter und dann ging das los. Und du merkst auf jeden Fall schon mal, die Drehzahl erreichst du nicht, die du hier hast sonst mit dem Motor. Also muss das alles langsamer gehen. Und dann trittst du und merkst schon, der Oberschenkel macht ja schon nach einer Minute schlapp. Na, und du hast noch nicht mal angefangen.
Selbst Ihrer, Sie sehen sehr sportlich aus.
Ich bin halt ein bisschen größer gewachsen.
Naja, sie war sehr muskulös.
Na, jedenfalls stand ich da dran und habe dann angefangen, oben das Eisen an das drehende Holz zu halten. Und plötzlich merkst du, du bremst ja dadurch. Mhm. Und die ganze Bewegung des Tretens, muss man sich ja vorstellen, überträgst du über deinen Körper auf deine Hände. Also du bewegst dich ja, du wackelst. Und du musst dich aber so konzentrieren, dass du das
nicht wackelst.
Genau. Und gleichzeitig treten und ich habe noch 2 Minuten erstmal gesagt, Schluss. Ich habe geschwitzt. Es sind keine großen Späne entstanden. Ich habe kurz gedacht, war das eine gute Idee oder nicht? Aber ich will das unbedingt machen. Es ist so meine persönliche Mission, herauszufinden, wie fühlt es sich an, einen Nussknacker ohne Strom herzustellen und vor allem, wie sieht er aus? Sieht ja genauso so herrlich ungenau wie die Alten aus, die ja gar nicht exakt arbeiten konnten, weil es gar nicht ging, weil die keine Möglichkeiten hatten.
Ja.
Und dann geht es dann weiter, wir sind jetzt abgedriftet, weil es ging ja um Farben. Und die Farben damals waren ja nur so dünne Schichten aus Pigmenten und Knochenleim. Und da will ich auch wieder hin.
Also die Farben quasi wieder... Ja,
die konnten doch nicht einfach das Telefon nehmen, bei Farben fängt an, rufen hier, ich brauche einen Eimer Rot, bringe ich dir.
Ja.
Heute. So ist es ja jetzt. Also ja. Du rufst früh an und Mittag hast du deine Farbe. Deine Eimer Farbe.
Ja.
Oder fährst schnell zu Prosol, weil du brauchst schnell eine Beize.
Ja, aber das klingt
ist so, alles da.
Als wäre das noch ein Prozess, als wären sie noch nicht so weit.
Ja, ich muss ja Nussknacker bauen. Die Leute wollen sich gerne zu Weihnachten was hinstellen und die warten auf ihre Nussknacker und die warten auch manchmal lange. Die müssen lange, auch manchmal über ein Jahr, weil wir können ja nicht das ganze Jahr immer jedes Design im Lager haben.
Mhm.
Wir haben 15 verschiedene Designs. Es waren mal viel mehr, aber ich habe das ein bisschen aussortiert. Und wenn jetzt jemand gerne diesen blauen Husar möchte, den wir aber in dem Jahr nicht herstellen, dann muss er bis aufs nächste Jahr warten.
Ach, Sie machen das so jahresweise?
Naja, wir haben unser Grundsortiment, so 10 Stück im Jahr, die wir, ich will nicht sagen, einen Plan haben, aber wo wir sagen, die machen wir. Roter König muss immer da sein und der blaue König und dann machen wir noch das und das und dann ist es schon fast im Jahr
durch. Das ist der rote König.
Das ist der rote König, der Klassiker.
Ja, der Klassiker, ja.
Also 80% wollen die Leute einen roten König haben. Das ist so. Und meistens die noch keinen haben.
Die wollen erstmal so einen haben.
Ja, die Erstlinge wollen meistens den roten König, weil da ist bekannt und den, ja.
Ja, klar. Das ist das, was man sich vorstellt, wenn man einen Nussknacker sucht.
Ja, klar. Das sagen viele.
Ja.
Obwohl das nicht der Erste ist. Die Ersten waren ja diese Soldaten und diese Husaren, Kürassiere, die meistens auch noch ein Gewehr hatten, also sehr militärisch.
Ein bisschen militärisch sieht er ja auch aus.
Klar, hat ja auch irgendwie so ein. Das war halt die Zeit damals so.
Klar.
Und immer wieder die Frage, wann kommt der erste Nussknackerfrau?
Ja.
So eine rote Königin.
Ja. Und? Dürfen Frauen auch Nüsse knacken?
Na klar, haben sie ja jeden Tag auch zu tun.
Ja.
Andere Nüsse, aber
müssen
sie halt auch machen. Und ich habe mich immer schwer getan, wenn man den so sieht, der mit seinen Zähnen, mit seiner kantigen, kräftigen Form und da diesen Bart hier vorne, das kann ich mir auf den ersten Blick nie weiblich vorstellen.
Nee, aber man kann ja, statt Bart kann es ja auch, was weiß ich, ein Collier geben.
Ja, wir haben ja den ersten, die erste Nussknacker Frau hat ja im letzten Jahr die Werkstatt verlassen. Das war eine coole Sache.
Aber die ist nicht im Sortiment.
Nee, das ist ein absolutes Einzelstück zurzeit. Und zwar der Fanclub von Ute Freudenberg kam auf uns zu. Und die Ute Freudenberg ist ja
krank.
Die hat ihre Karriere beendet, ist aber Nussknacker-Liebhaberin.
Ja.
Ja, und der Fanclub hat sich überlegt, ein Nussknacker als Ute Freudenberg wäre super.
Ja.
Da kam so eine Zeichnung mit Buntstift zu mir in die Werkstatt. Ich dachte, okay, so ein bisschen rundlich alles und so ein bisschen ein paar Wimpern rangemalt. Und ich kann es ja mal versuchen. Ich habe das dann.
Und wie haben Sie das Bartproblem gelöst?
Das ist ja wirklich da das Problem, weil da gibt es ein Loch an der Stelle, weil der Hebel bewegt sich ja.
No.
Und für die Nuss und da ist ein Loch und das füllen wir ja jetzt mit dem Bart aus und bei der Ute geht das nie mit Bart. Und da haben sich meine Malerin einen Kopf gemacht, was können wir die da machen? Ja, ich nehme mal so ein Stück Stoff zusammen, was wir dann daran befestigen, das sieht das aus wie ein Tuch oder wie ein Schal und sieht super aus, so schwarz mit weißen Punkten und wir haben das wirklich hingekriegt. Nussknacker braucht auch immer eine Kopfbedeckung, das ist auch immer schwierig und bei einer Frau noch mehr. Aber die hat da so eine Baskenmütze auf, die sie gerne trägt und so ein rotes Oberteil oder so ein Kleid war es nicht, aber so ein, ich kenne mich doch da nicht aus, wie man jetzt die Kleidungsstücke einer Frau nennt. Ich habe sie einfach gedrechselt.
Ja.
Und ja, nee, schön und so ein bisschen weiblich bemalt, geschminkt, ein bisschen ein paar Lippen. Also die hat keine Zähne, die sie zeigt, sondern so ihre Lippen, ein Mikrofon in der Hand, das Liederbuch unterm Arm. Und da steht sie da und es sieht echt cool aus.
Nussknackerfrau.
Ja, hat mich gefreut.
Aber sie kommt nicht ins Sortiment, die Frau.
Nee, vorerst nee. Aber trotzdem habe ich den Gedanken, mal eine Nussknackerkönigin zu machen. Vielleicht so da. Der Rote König braucht irgendwann auch mal eine Frau.
Ja, damit er nicht so alleine ist.
Genau.
Sowas. Und angefangen haben wir ja bei der Frage nach den Traditionen, dass sie diese Figuren so traditionell machen, weil ich habe auch gelesen, dass sie auch mal ausgezeichnet worden sind für Figuren, die jetzt in Paris sind, Madame und Monsieur, und dass das, wo ich mich dann frage, auf der einen Seite ist er ganz traditionell. Also sogar so, dass er mit der alten Maschine arbeiten will und mit den alten Farben das machen will. Und auf der anderen Seite macht er Figuren, die damit gar nichts zu tun haben. Wie weit ist ihr Spielraum? Gibt es da irgendjemanden, der sagt, also Markus, die Ute, die geht jetzt gerade noch, aber da ist es dann auch zu Ende?
Es gibt niemanden, der das sagt, aber ich bin mir der Sache bewusst, dass der Spagat manchmal extrem riesig ist zwischen Tradition, Historie, wirklich ganz alten Werten und auf der anderen Seite Sachen wie diese modernen Figuren für Paris, diese Räucherrakete, in der Hightech verbaut wurde, mhm. Smart Materials, das ist die andere Seite und da einen Mittelweg zu finden, ist ja nicht immer einfach, wobei gerade wenn ich jetzt nochmal auf diese französischen Figuren zurückkommen kann. Madame und Monsieur haben wir da kreiert. Mhm. Und zwar ist Disneyland Paris auf uns zugekommen, die für ihre Weihnachtsfeier Tischdekoration suchte. Ja. Also für ihre große Tafel haben die Dekoration gesucht. Und
die wollten doch wahrscheinlich, aber die sind auf sie zugekommen, weil die doch wahrscheinlich Nussknacker haben wollten.
Naja, das war der das dort alles geregelt hat. Da war Nussknacker Fan, war auch schon Kunde. Das wussten wir bis gar nicht, dass er dort arbeitet. Und er hat gesagt, wir brauchen jetzt was anderes. Ich frage trotzdem die Firma Fichtner. Da haben wir erstmal ein paar Räuchermännchen geschickt. Und ein Jahr später sagt er, wir brauchen wieder was. Aber irgendwie, euer Engel- und Bergmann-Pärchen gefällt uns sehr gut. So vom Design her, von der Größe. Aber der Franzose kann mit dem Brauch überhaupt nicht anfangen. Warum gibt es da einen Engel und einen Bergmann? Und um das nicht erklären zu müssen, könnt ihr euch ja mal einen Kopf machen, wie man das Ganze so ein bisschen französisch anhauchen könnte, diese ganze Geschichte. Dachte ich, okay, Engel Bergmann, französisch, Madame Monsieur. Na, wir machen einfach aus dem Engel eine Frau und aus dem Bergmann den Monsieur, so ein bisschen mit Zylinder, Stock in der Hand, so ein bisschen graues Jackett an und hat aber noch in einer Hand die Lichtertülle. Mhm. So mhm. als letztes mhm. Merkmal ja. oder Symbol des Bergmanns.
Ja.
Und die Madame da mit ihrem Sommerhütchen und ihrem weißen Regenschirm und ihrer Tasche steht da daneben und sieht wirklich gut aus, sehr edel. Auch die Farbkombination ist uns sehr gut gelungen. Und das ist ein Produkt, das hat sich auch sehr rumgesprochen und ist auch sehr beliebt. Also
ja, und ist es für Sie ein Abweg zu dem, was Ihre Vorfahren gemacht haben und zu dem, was sie sonst herstellen, weil es sich eben so ergeben hat und weil es natürlich auch cool ist, für Disneyland Paris sowas zu machen in einer größeren Stückzahl?
Na klar, weil es ist ja schon toll, wenn man auch selber spürt, dass mit dem Handwerk, was man ausübt, nicht nur auf eine Sache sich konzentrieren muss oder kann, sondern ich sage immer gerne, sich mal ein bisschen austoben kreativ. Es ist ja so viel möglich. Und wenn man da einen guten Weg findet zwischen dem Traditionellen und dem Neuen, dann ist das ja ideal. Dann kann ja keiner sagen, was machst denn du jetzt? Selbst in der Räucherrakete ist ein Nussknacker. Oder wir haben jetzt mit dem Schweizer Graffiti-Künstler einen Räuchermann entwickelt. Jetzt haben wir eine räuchernde Sprühdose, eine Graffiti-Sprühdose, die räuchert einfach. Mhm. Weil der aus dem Erzgebirge stammt. Und gerne in seinen Kreisen, das ist eine ganz andere Zielgruppe, die jetzt plötzlich Räucherfiguren cool finden, weil es einfach eine Graffiti-Dose ist, die halt räuchern kann. Das kann man ja alles machen. Mhm. Und man muss sich, auch wenn man noch so traditionell denkt und noch so bodenständig und heimatverbunden ist, sich trotzdem auch mal auf was Neues einlassen. Mhm. Das fällt dem Erzgebirger nicht immer leicht. Ne? Da ist erstmal so, okay, ja, alles was neu ist erstmal Vorsicht. Aber es ist nun mal so sind wir halt gestrickt. Aber wenn man sich dann mal mit...
Bei Ihnen ist es ja offenbar nicht so.
Naja, das musste ich aber auch erst lernen, weil wenn man dann merkt, ich muss noch mal kurz die Räucherrakete ansprechen. Wenn du dann merkst, wenn ein Impuls, den du nie hattest oder gar nicht die Chance hattest, den zu bekommen, plötzlich kriegst, weil du dich mit Wissenschaftlern an den Tisch setzt, die an Materialien arbeiten, die die entwickelt haben und Anwendungsgebiete dafür suchen. Jenseits der Medizin, der Automobilbranche und dem Weltraum. Und da kommt die gerade zu uns, zu Kunsthandwerkern ins Erzgebirge. Das ist ja schon mal...
Die sind auf Sie zugekommen? Ja. Ah, okay. Ich hab mich gefragt, was war das für ein Telefongespräch, als Markus Füchtner beim Fraunhofer Institut angerufen hat und gesagt, ich brauche ja so irgend so ein Dings, das sowas macht, damit der Deckel hebt. Die sind auf Sie zugekommen und haben gesagt, Markus, du bist ein cooler Typ.
Ich muss schon wieder ein bisschen ausholen. Es gibt in Seifen eine Einrichtung, die heißt Denkstadt. Die Denkstadt ist eine Einrichtung für kreative Menschen, für junge Kunststudenten, die sich dort treffen, Ideen entwickeln, Ideen umsetzen und auch ein Anlaufpunkt für Leute wie das Fraunhofer-Institut. Fraunhofer IWU Dresden hat dieses Material entwickelt und hatte die Aufgabe, Anwendungsgebiete zu suchen.
Dass sich bei Wärme genau ausdehnt und wieder also genau zwei Größenzustände hat?
In dem Fall geht es um eine Legierung, eine Metalllegierung. Und zwar kann sich das Metall zwei geometrische Formen einprägen. Oder man kann diesem Metall das anlernen, die beiden Formen, und durch Wärmereize abrufen.
Durchs Kratzel.
Naja, und die Wissenschaftler müssen sich ja Gedanken gemacht haben, warum sie zu uns fahren. Und die hatten so im Kopf, okay, die haben Pyramiden, das sind Kerzen, offenes Licht, Räucherkerzen, entwickelt alles Wärme. Vielleicht haben die eine Idee. Und die haben sich bei dieser Denkstadt gemeldet, haben angerufen, wir haben das und das Metall, dieses Material, cool. Smart Material. Kennst du ein paar Leute, die vielleicht eine Idee haben? Und dann wurde ich angerufen. Hier, wir haben hier Leute, Wissenschaftler, die haben hier eine Form Gedächtnislegierung und die haben so neumodische Sachen. Kommt nochmal und vielleicht habt ihr eine Idee. Ich, Wolfgang, okay, ja, wir hauschen es uns mal an. Dann saßen wir an dem Tisch und wurden dann diese Sachen so vorgestellt und dann gab es so einen Draht, da wurde erhitzt und da hat eine Form eingenommen, völlig, völlig autark und das war für uns cool. Und wir hatten sofort den Gedankesblitz oder diese Idee, na klar, wir können das doch einem Räuchermann verbauen. Der Räuchermann entwickelt Wärme. Und so ist es zueinander gekommen und dann hat es an der Werkstatt geklingelt, dann kamen die Wissenschaftler zu uns mit Schlips und Krachen und ich stand dort mit meinen Spänen am T-Shirt und klick auf, kommt mal rein, was habt ihr denn Schönes? Und das war so ein unkonventionelles Ding, so auf Augenhöhe. Wissenschaftler im Anzug trifft den Handwerker in der Drechselstube neben einer fußbetriebenen Drechselbank und entwickeln was zusammen. Das war für beide ein absoluter Mehrwert, für uns in diese Wissenschaftswelt einzutreten und aber auch für die Wissenschaftler mal aus dem Labor rauszukommen und mal sowas zu lernen und mal sowas zu sehen und vor allem ein Produkt zu kreieren, was sie später auch sehen. Also diese Wissenschaftler arbeiten ja viel an Dingen, wo sie später nicht sehen, was draus geworden ist.
Ja, na klar. Na?
Irgendwie ein Produkt oder so.
Ja, ja.
Und wir haben ja mit der Rakete diese Weltraumtechnik ins Wohnzimmer geholt.
Die Weltraumtechnik im Wohnzimmer.
Naja, das ist wirklich schön. Haben wir auch einen Preis gewonnen. Das war auch schön.
Also es ist quasi, das war ja so der Hintergrund der Frage, es ist quasi alles möglich. Und ist auch für Sie...
Prinzipiell sage ich am Telefon gerne, wenn mich jemand fragt, kannst du? Ich sage, prinzipiell ist alles möglich. Aber ich muss auch erstmal drüber nachdenken.
Technologisch drüber nachdenken, ja. Und ob das so, ob ich's schaffe.
Ja.
Bevor wir in die Schlusskurve fliegen, vielleicht noch einen Schluck Wasser.
Ist schon vorbei. Schade.
Ja. Das ist aber ein gutes Zeichen, dass man ja, das Gefühl hat.
Ja, es ist gemütlich hier. Und es ist auch schön, mal drüber mal zu reden, wenn man das mal ein bisschen Zeit hat dafür, sich mal zu öffnen.
Herzlich willkommen nochmal, Markus Füchner.
Danke.
Ist das jetzt in Seifen eine besondere Zeit, so im Advent, oder einfach für Sie eine stressige?
Ja, jetzt drehen alle durch. Das ist wirklich so. Also so der 3. Oktober ist so der Feiertag, wo es losgeht. Da gehen die ersten Deckel von Glühweinbuden auf schon. Da geht es los.
Ja.
Und da kommen die Leute. Die kommen ins Dorf und das sind viele.
Ja.
Und das reißt nie ab bis Weihnachten und auch drüber hinaus. Also jetzt ist die Zeit, wo alles brennt bei uns. Also da will jeder noch mal, hast du noch schnell und ich brauche noch Nussknacker und kannst du noch bis Weihnachten und ich brauche aber die Teile. Mirko, kannst du schnell noch, ich brauche Kronen, ich muss für den und den. Also es ist wirklich eine stressige Zeit, die Weihnachtszeit. Bei uns ist Weihnachten erst wirklich dann so Heiligabend. Wir haben im letzten Jahr am 23. noch Nussknacker verschickt, die es aber auch rechtzeitig geschafft haben.
Bis zum 24.
Ja, wie macht man das? Es hat funktioniert.
Okay. Da hatte aber auch jemand
demjenigen
nicht
ist
genug
es auch
darüber
spät,
nachgedacht.
Ja, auch sehr spät eingefallen, dass er noch was braucht zu Weihnachten.
Hm. Ja, aber Sie konnten das machen und.
Naja, mir. Wenn du merkst, dass du jemanden glücklich machst, wenn du irgendwas schaffst. Also, wie soll ich das erklären? Du hast die Möglichkeit, ein Stück Holz zu nehmen, da was draus zu formen in kürzester Zeit und das jemandem zu geben und den machst du glücklich damit. Na, dann beeilst du dich einfach. Dann machst du das gerne. Und dann müssen auch manche, naja, hinten rangestellt werden, was nicht immer gut ist, was auch gerade die Familie ist. Es ist ja jenseits der Arbeit auch eigentlich viel zu tun. Und ich bin auch nicht immer lange zu Hause. Also ich bin lange in der Werkstatt und komme dann nach Hause, schnell Abendbrot und Kinder gehen ins Bett und früh wieder auf Arbeit. Also es ist nicht einfach.
Sie wohnen nicht in der Werkstatt?
Nee, ich wohne nicht in der Werkstatt, das habe ich nie gesagt. Nee, aber auch bewusst. Mhm, weil dann würde ich wahrscheinlich nicht mehr zum Schlafen woanders hingehen. Also dann würde ich in Spänen schlafen, denke ich. Nee, das ist aber auch schwer jetzt vorzuleben, dass es was Tolles ist, was man macht, aber auch auf der anderen Seite nie zeigt, du musst wirklich bis abends rammeln, dass was hängen bleibt. Weil deshalb sind ja junge Menschen auch damals weggegangen, weil die haben von ihren Vätern und Großvätern gesehen, ach, der arbeitet so am Sonntag, abends und lange, aber so richtig hängen bleibt das auch nicht. Das will ich mal nie machen. Dann sind die alle weg. Mhm. Und dann gab es dieses Loch, dann gab es dieses kein Nachwuchs mehr. Das war wirklich schlimm. Die Berufsschule wollte schließen. Die hatten eine Handvoll Lehrlinge gehabt. Jetzt ist wieder ein Aufschwung da. Ich glaube, 19 oder 20 Lehrlinge sind jetzt da. Jetzt suchen sie wieder Lehrer. Also die Tendenz ist da, dass junge Menschen das wieder lernen wollen, was sehr gut ist. Und ja.
Ja. Der Ausgangspunkt der Frage war ja so die Atmosphäre, dass es jetzt gerade stressig ist. Spüren Sie selber, der Sie dort aufgewachsen sind, der Sie das Dorf kennen, spüren Sie das, was uns als Menschen, die wir dorthin kommen, so anzieht?
Ja.
Spüren Sie das selber
noch? Ja, das spüre ich. Das durfte ich jetzt wieder erfahren, weil ja dieser Dokumentarfilmer da war. Ja. Dem wollte ich natürlich auch dieses Dorf mal zeigen. Nicht bloß die Werkstatt, sondern auch mal an eine Bude gehen, einen Glühwein trinken. In der Öffentlichkeit ist ja verboten in Amerika, Alkohol trinken. Draußen. Da war 21, da durfte er 3 Wochen Alkohol trinken. Das war alles für den total schräg, dass das so geht, dass man das so darf. Und das wollte ich dem zeigen. Und da sind wir in das Dorf gegangen.
Und dass man sich nicht da, dass man zwar einen Glühwein trinken kann, aber dass man sich nicht daneben benehmen muss, dass es auch ungefährlich
ist. Erstens das und auch, dass man keine Papiertüte um den Becher halten muss, weil es verboten ist.
Ja.
Also, ne?
Ja.
Und dann zeigt man dem so die Ecken, die es so ausmacht, diese Weihnachtsmarktstimmung und diese Buden und diese, man kennt sich ja ein bisschen aus, wo es lecker ist und das zeigt man ihm. Und dann bist du plötzlich in diesem Pulk der Menschen und fühlst dich auch als Tourist plötzlich. Also es gibt da so, auf der einen Seite, ich fahre vom Dorfanfang bis zum Dorfende auf Arbeit. Also fahre ich durch die ganzen Massen und bin immer der genervt ist manchmal auch. Von Leuten, die einen auf die Straße rennen, die nie gucken, ja. Die dann dir noch einen Vogel zeigen, was machst du hier auf der Straße? Und ich sorge dafür, dass du dir was kaufen kannst hier bei uns. Denkt man so.
Ja. Es ist an Wochenenden manchmal sehr voll in Seifen.
Ja. Und dann bist du aber in Seifen, zeigst dem Jack aus Chicago die coolen Ecken im Dorf und plötzlich kommt ein Auto. Und da habe ich dann mich so gefühlt, oh, das Auto nervt mich jetzt gerade, obwohl das wäre ja eigentlich ich gewesen, der bloß heim will von Arbeit. Also man kann auch schnell in der Rolle verschwinden, dass man sich dort. Ja, ich verstehe das, dass sich die Leute wohlfühlen bei uns und zu uns herkommen.
Schön. Und Sie fühlen es auch selber noch?
Ich fühle es selber noch, ja.
Ja.
Ja. Und ich finde es sehr schön, dass die Leute immer noch kommen und auch diese Wertschätzung an den Tag legen, ein bisschen Geld auszugeben für das, was wir machen mit Leidenschaft und ja, wovon wir halt leben.
Ne? Mhm. Alles Handarbeit bei Ihnen. Sie könnten es natürlich auch vom Automaten drechseln lassen, aber dann wäre es nicht Markus.
Das ist nicht einfach, wenn man ich bin an so eine Kreuzung gekommen im Kopf. Wie machst du jetzt weiter? Die ganze Zeit verlangt, also die aktuelle Situation verlangt von dir, dass du beschleunigen musst. Du musst eigentlich viel mehr Ware fertig machen, weil die ganze Entwicklung, was Werte und Preise betrifft, das geht da gerade sonst wohin. Und so schnell, jeden Tag ist irgendwas Neues. Und da jetzt zu sagen, nee, ich mach das, ich will das nie. Ich mach das so, mir das gezeigt wurde. Und als ich den Opa damals fragte, wieso machst denn du das so und nicht anders? Ne, es war schon immer so. War so seine Antwort. Es ist nie die richtige Antwort, aber das zeigt mir, wenn ich jetzt was verändern würde, mir jetzt irgendein CNC-Teil irgendwo hinstelle, was die Arbeit für mich macht, dann würde da was kaputt gehen. Dann würde da irgendwie das nicht mehr das sein, was es ausmacht. Und ich habe überall in der Werkstatt die Fotos hängen von den Vorfahren und die beobachten mich auch. Und wenn die dann sehen, was ich nämlich hier irgendwie mit der Maschine hantiere.
Die würden den Finger heben.
Oh ja.
Markus.
Das geht nicht.
Untersteh dich. Haben Sie eine Antwort auf die Frage, warum Sie es machen? Warum machen Sie das?
Warum ich das mache? Ich möchte gerne die Menschen entschleunigen, die ja alle überfordert sind, nicht alle, aber die meisten, die denken, die müssen jedem und allem hinterherrennen, die möchte ich gerne entschleunigen. Ich möchte gerne die Menschen so ein bisschen wieder besinnen, dass Sachen, die man gerne hätte, erstmal produziert werden müssen. Dass nicht alles nur auf dem großen Haufen da ist und man nimmt sich von oben was weg. Es muss von unten auch mal was nachkommen. Das dauert ein bisschen. Also Geduld zu haben. Geduld haben wir alle verlernt. Es ist ja alles, ist ständig, immer und überall verfügbar.
Sind Sie ein geduldiger Mensch?
Nee. Also eigentlich nee.
Fühle ich.
Ja, aber trotzdem will ich den Menschen sagen, Mensch, kommt mal ein bisschen runter. Kommt zu uns in die Werkstatt. Wir haben nicht immer einen Nussknacker. Manche denken, ja, die können klingeln und einen Nussknacker holen. Einfach so. Mhm. Dann sage ich, Moment, ihr seid zwar hier richtig, aber ich kann euch leider keinen Nussknacker mitgeben. Die sind noch nicht fertig.
Aber ich schicke euch.
Aber kommt erst mal rein. Ist dann. Da kommen die rein. Und dann haben die auf einmal dieses, na klar, da warte ich. Ich sehe doch, das dauert. Die hier, guck, da machen das Fell und da wird gemalt. Und das Verständnis kommt dann erst, wenn man sieht, wie was gemacht wird, wie lange das dauert, wie die Menschen sind, die das herstellen. Plötzlich hat man ein ganz anderes Bild von dem Produkt.
Ein Nussknacker, wie er hier steht. Hat er einen Namen?
Nee, hat er nicht. Braucht er einen Namen?
Nee, war ja nur eine Frage. Und ein Nussknacker? Kann ja sein, dass der einen Namen hat. Und ich klappe jetzt hier mal mit dem Beutel. Den hat mir auch meine Gesprächspartnerin geschenkt mit Nüssen aus von einer eigenen Nuss. Und Sie haben gesagt, Nussknacker sind auch zum Nüsseknacken da.
Ja, na klar.
Dann Markus Füchtner. Dann ist Ihr 100 Jahre alter...
Schön unten. Moment.
Okay.
Ich sehe schon... Nee.
Vielleicht so kann machen man das
nicht machen. Ich zeige es Ihnen mal.
Genau.
Das erinnert mich gerade an einen Fernsehauftritt im letzten Jahr. Ich musste dem Florian Silbereisen zeigen, wie man Nüsse knackt.
Okay.
Ich habe gerade so ein
bisschen. Offenbar müssen Sie es mir auch zeigen.
Ja. Da gibt es doch hier so eine Naht. So eine,
ja.
Die muss nach oben
zeigen. Die muss nach oben. Macht man ja eigentlich auch, wenn man es mit irgendeinem Metallding macht.
Ja, also nicht einfach reinlegen und los. Man muss das schön. Und
dann mit viel Gefühl.
Noch viel Gefühl. Halt man die unten fest. Und dann bitte nicht sofort alle Kraft. Dann drückt man kurz. Und nach dem ersten, zweiten Knacken, spätestens nach dem zweiten hört man auf. Dann nimmt man die Nuss raus. Dann hat man auch noch, da hat man keinen Klarschlag in der Hand.
Nee, genau, da
kann man
hier
die
zermalen.
Die ganze Nuss schön rausnehmen und essen.
Darf ich es jetzt auch noch mal probieren?
Ja, klar.
Ja. Also jetzt habe ich das richtig gelernt mit der Kante nach oben. Und ich habe sowieso nicht so viel Kraft wie Sie. Jetzt reicht es wahrscheinlich schon, ne?
Ja, bestimmt.
Ja, es reicht. Nüsse geknackt mit dem Nussknackerkönig und einem 100 Jahre alten Nussknacker. Vielen Dank, Markus Füchtner.
Danke, dass ich hier sein darf.
Und bevor ich jetzt endlich anfangen kann, die Nüsse zu essen, die wir hier gerade mit Hilfe von Markus Füchtner im MDR Sachsen Sonntagsbrunch geknackt haben, noch ein weihnachtlicher Tipp für die ARD Audiothek. Auch da gibt's, keinen Nussknacker, aber einen Wichtel. Willi heißt der und der ist gerade mit dem Weihnachtsmann zugange. Ja, zu hören hier in unseren Krümelgeschichten für alle großen Kleinen und alle kleinen Großen von 2 bis 102 sozusagen. Und jetzt ran an die Nuss.
Der Sonntagsbrunch, ein Podcast von MDR Sachsen.